Okay, also Bundescamp. Andacht im Team. Also das Bundescamp war natürlich gigantisch. Ihr habt vielleicht so einen kleinen Einblick bekommen. Aber eine besondere Zeit, die mir wirklich immer gefällt, auf Camps generell, das ist ja so, das machst du ja auf jedem Camp, ist diese Andachtszeit. Morgens nach dem Frühstück, es gab vielleicht schon ein Leitergebet um 7 Uhr, die Kinder sind wach geworden um 8 Uhr. Man hat seine Essenskiste aus dem Versorgungszelt geholt und man isst gemeinsam Frühstück. Und dann, wenn wir noch so ein Wetter haben, dann gibt es die Andachtszeit. Und man denkt gemeinsam über Bibelstellen nach, kommt einfach zur Ruhe, kommt zur Ruhe und ja, hat so einen ganz ruhigen Start in den Tag. Die Andachtszeit, meine Lieblingszeit auf dem Camp. Und ich dachte mir, die Zeit ist ungefähr gleich, fast wie auf dem Camp. Wieso nicht mit euch jetzt eine kleine Andacht machen? Also wir erleben ja gerade das Bundescamp. Und ich wollte mit euch also auch eine kleine Andacht machen. Die ist vielleicht ein Tickchen umfangreicher oder ein bisschen länger als die auf dem Camp. Aber doch ist es das gleiche Thema. Frei sein war das Thema des Bundescamps. Und es klang ja schon an, es ging um Marco Polo, der im 13. Jahrhundert lebte und der sich ja mit seinem Vater Nicolo und seinem Onkel Maffeo auf eine 25-jährige Reise gemacht hat zum Khan, also nach China. Und die sind von Venedig aus gestartet, durch alle möglichen Herrenländer, zuerst natürlich in Jerusalem gewesen, weil der eigentliche Auftrag war damals gewesen, dass sie mit 100 Mönchen dort beim Khan in China ankommen sollten. Und er wollte nämlich etwas von dem Glauben wissen, von dem christlichen Glauben. Das ist Realität. Das ist historische Wahrheit. Also haben sie 30 aufgemacht und hatten auch zunächst einige Mönche aus Jerusalem abgeholt. Aber nach einer Zeit haben die Mönche sich alle aus dem Staub gemacht. Denen wurde das zu heiß. Das war denen zu abenteuerlich. Also sind die drei nach 25 Jahren irgendwann da, also nach 25 Jahren waren sie wieder zurück, aber sind sie irgendwann alleine dort angekommen. Aber was glaubt ihr? Die haben Abenteuer erlebt. Und das haben die nachgespielt auf dem Bundescamp, dieses Theaterstück, diese Geschichte von Marco Polo. Und natürlich war da, was zu einem guten Theater gehört, eine Liebesstory mit eingebaut. Es gab Kämpfe, Beduinen, die Reisenden angegriffen haben. Und es gab einen Marco Polo, der das alles erzählt hat aus dem Gefängnis heraus. Dieser Marco Polo war tatsächlich nämlich im Gefängnis gewesen. Als er zurückkam, hat er sich gleich waghalsig ins nächste Abenteuer, in eine Schlacht. Also die Italiener hatten da immer Scharmützel gehabt, müsst ihr wissen, und haben sich gegenseitig bekriegt. Das waren so Stadtschlachten. Und Venedig kämpfte, ich war das jetzt gar nicht, war das gegen Genua vielleicht sogar, haben sie sich da also bekriegt und er wurde gefangen genommen und ja, war im Gefängnis. Und dort war ein Schriftsteller. Der hat sich das alles von Marco Polo erzählen lassen, was er denn so erlebt hat. Und er hat das tatsächlich aufgeschrieben. Also und das haben sie mit so eingebaut ins Theaterstück. Also zu Anfang des Theaterstücks Marco Polo immer im Gefängnis und erzählt die Erlebnisse. Und dann haben wir gesehen, der junge Marco Polo, wie er alles erlebt. Und dann war natürlich das erste Thema der Andacht frei sein. Marco Polo im Gefängnis, frei sein. Und ich möchte mit euch dieses Thema kurz auch betrachten. Frei sein, was bedeutet das? Was denkt Gott darüber, wenn er über dieses Thema spricht? Und ich möchte mich mal wie folgt, mich an dieses Thema heranzuwagen mit euch. Und zwar war ich in der letzten Woche beim TÜV. Ihr kennt das ja alle 2 Jahre. Das ist der Technische Überprüfungsverein. Das ist die Abkürzung des TÜVs, Technischer Überprüfungsverein. Und ich musste mein Auto mal überprüfen lassen. Alle 2 Jahre wird das Auto auf Herz und Nieren geprüft. Und ich will mal sagen, das Innerste des Autos wird durchleuchtet. Und der Zustand des Autos wird untersucht. Und Dinge, die im Verborgenen liegen, werden ans Licht gebracht. Die Wahrheit über den Zustand meines Autos wird aufgedeckt. Und ich muss euch sagen, weil hier vorne ist eine Prüfstelle. Als ich in dem Moment dort mit dabei war, beim TÜV, fühlte sich das gar nicht so gut an. Und ich dachte mir, eigentlich brauchst du gar nicht so tief nachforschen. ist doch alles gut bei meinem Auto, mir fällt da nichts auf, das fährt doch noch, oder? Aber nicht so der Typ. Also, wie er hier, hat er tatsächlich alles genauestens durchleuchtet. Und was war das Ergebnis? Eine Mängelliste. Eine Mängelliste bei meinem Auto. Feder vorne links gebrochen, Hitzeschild locker, Handbremse hinten links mangelhaft, das Kabel muss neu und noch so 1, 2, 3, 4 andere Mängel. Einen Monat habe ich Zeit, die jetzt aufzuarbeiten. Will der TÜV mich ärgern? Was meint ihr? Ja, das fühlte sich so an. Du willst mich doch nur ärgern. Du erzählst mir jetzt hier die Wahrheit über mein Auto. Das fühlte sich nicht so gut an. Aber er will mich nicht ärgern, sondern es geht ja nur um meine Sicherheit. Und der Maßstab dafür ist die pure Wahrheit über den Zustand meines Autos. Was bringt es mir, wenn ich da mit einer gebrochenen Achse fahre und mich und andere vielleicht in Gefahr bringe? Also, die Wahrheit kam ans Licht. Und ich musste darüber so nachdenken und habe mich gefragt, gibt es eigentlich auch einen TÜV für den Menschen? Also gibt es jemand, der mein Innerstes kennt und mich erforscht und weiß, wie es mir geht? Und ja, den gibt es. Im Psalm 139, Vers 23 lesen wir, durchforsche mich Gott und siehe mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Durchforsche mich Gott und siehe mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Das Durchforschen hat der TÜV auch gemacht. Und David, der diesen Psalm geschrieben hat, lässt es also zu, dass Gott ihn ins Herz schaut. Er lässt es zu, dass da jemand an das Zentrum seiner Gefühle geht. Und er bittet Gott sogar, prüf meine Gedanken und Gefühle. Kennt ihr den Ausspruch, auf Herz und Nieren überprüfen? Ich hatte ihn ja gerade im Zusammenhang mit der TÜV-Prüfung meines Autos erwähnt. Und dieser Ausspruch, jemanden auf Herzen und Nieren zu überprüfen, kommt tatsächlich aus der Bibel. Und David, der also diesen Psalm geschrieben hat, hat es also nichts ausgemacht, ich sag mal, jetzt ein bisschen salopp übertragen, den TÜV Gottes an sein Herz zu lassen. Wieso nicht? Hatte David eine so weiße Weste? War bei ihm alles in Ordnung? Ich darf euch was verraten. Auch bei David gab es eine Mängelliste. Und schaut doch mal, wenn ihr mal Zeit habt, in eurer Bibel nach. Schaut mal in der Bibel nach, zum Beispiel im Bußpsalm. Schaut mal in den Geschichten der Könige nach, was da alles los war. David hatte keine weiße Weste. Und ich glaube, wenn wir so die Psalmen lesen, da kam einiges zum Vorschein, wie bei meiner TÜV-Prüfung beim Auto. Aber ich glaube, David hat eins verstanden. Die Augen vor der Wahrheit zu verschließen, bringt mich nicht weiter. Ich drehe mich nur im Kreis und ich mache mir nur etwas vor. Also, ich hätte mein Auto auch lieber nicht zum TÜV geschickt, hätte ich das gewusst. Aber irgendwann bleibe ich mit meinem Auto stehen. Aber ich will weiterkommen. Und David war jemand, der wollte weiterkommen. Der wollte nicht stehen bleiben. Und er hat Gott an sein Herz gelassen. Wenn Gott zu uns spricht und vielleicht sogar Dinge aufdeckt, tut er das, um uns zu ärgern? Natürlich nicht. Vielmehr ist es die Sichtweise des Schöpfers auf seine Geschöpfe. Und das hat David auch weitergeschrieben. Sieht man jetzt nicht ganz so gut, aber dort steht, denn du bildest es meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Das ist der gleiche Psalm. Du bildest es meine Nieren und du wobest mich in meiner Mutter Leib. Ich bin erstaunlich gemacht. Was ist das für eine Perspektive von David auf Gott? Es ist eine Perspektive eines Kindes auf seinen Vater, vom Geschöpf, der seinen Schöpfer kennt Und man erkennt in diesem Ausspruch eine Liebeserklärung, eine Liebesbeziehung. Wenn also Gott, der mich selbst gebildet hat, so persönlich und liebevoll ist, der meine Nieren gebildet hat, dann hat er auch Zustand, Ahnung über unseren Zustand, oder? Wenn er der Schöpfer ist, dann hat er Ahnung über den Zustand der Menschen. Ich sagte ja schon, es ist die Perspektive Gottes auf seine Schöpfung, es ist die Perspektive eines Vaters auf sein Kind. Und die Absicht von liebenden Eltern ist doch, ihre Kinder vor Dummheit und Schaden zu bewahren, oder? Also so auf dem Bundescamp, müsst ihr wissen, da geht es ja auch manchmal heiß her und da musst du wirklich als Betreuer wirklich mit wachen Augen auch schauen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und wir wollen dass die Kinder heile nach Hause kommen. Ja? Also wir passen auf unsere Kinder auf, ja, die wir mithaben. Gott passt auf seine Kinder auf. Er will uns nicht ins Messer laufen lassen. Und da tut es also manchmal Not, dass er uns die Wahrheit erzählt, dass die Eltern ihre Kinder die Wahrheit erzählen. Stellt euch mal vor, ihr wollt nach Südfrankreich fahren. An die Côte d'Azur, ja? Das ist die Côte d'Azur in Südfrankreich. Und ihr seid da also auf dem Weg und fragt irgendwann mal auf dem Weg, Mensch, jetzt sollte ich vielleicht noch mal nach dem Weg fragen, ich bin hier gerade frei nach Schnauze gefahren. Haltet also an und fragt jemanden, Mensch, bin ich hier noch auf dem Weg nach Süden, geht es hier zur Côte d'Azur? Und der sagt hier, nee, du fährst gerade an die Westküste, ans Eiselmeer. Besser wäre doch, seinen Kurs zu korrigieren und wieder den richtigen Kurs aufzunehmen. Da wollen wir doch hin, nach Süden, an die Côte d'Azur. Worauf will Benny jetzt eigentlich hinaus, fragt ihr euch vielleicht. Was leitet Benny da ein? Also, was ist nun das Tiefurteil Gottes über das menschliche Herz? Was ist das Tiefurteil? Es geht ja heute um den Tief. Und ja, das sage ich euch gleich, aber ich will noch euch eine Kleinigkeit erzählen. Jesus hat den Menschen ja viele Sachen erzählt, richtig? Ja. Und die Leute waren nicht so oft begeistert von dem, was Jesus ihnen erzählt hat, weil er hat sie mit der Wahrheit konfrontiert. Und er hat den Leuten, die an ihn geglaubt haben, eins gesagt: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Ihr müsst wissen, das waren die Juden, zu denen er das gesagt hatte, die gesagt haben, doch, dieser Jesus, an den könnte ich langsam so glauben. Und da herrschte Unverständnis. Wovon will Jesus uns bitte befreien? Wir sind doch keine Sklaven. Er soll uns bitte schön von der römischen Herrschaft befreien, die uns hier im Würgegriff hält. Aber wir sind doch keine Sklaven. Jesus wusste natürlich genau, dass die Menschen um ihn herum, sie sagten, mach uns politisch frei, wir wollen frei von den Römern sein. Aber wenn Jesus sagt, ich will euch frei machen, dann redet er von einer anderen Freiheit, von einer innerlichen Freiheit. Und versteht ihr, was bedeutet frei sein? Ich musste mich an eine Story erinnern als Kind. Wir haben als Kind immer gerne Kassetten gehört. Kennt ihr das, dass eure Kinder Hörspiele hören? Und da gab es so eine Kassette, die hieß irgendwie, glaube ich, Unter dem Bojo-Baum. Da waren immer so Parabeln beschrieben von Tieren. Und in diesen Geschichten ging es natürlich um biblische Wahrheiten. Aber über diese Tiergeschichten wollte man vermitteln, was Gott wichtig ist. Und eine Story war über einen Affen. Und es gibt nämlich eine Möglichkeit, wie man Affen fangen kann. Du hast einfach so einen Kanister, also so einen alten Ölfass oder so, füllst den voll mit Stein oder Sand, also richtig was Schweres. Dann machst du eine kleine Öffnung, tust dort Nüsse rein, also das, was Affen gerne essen. Und dann machst du nur so eine kleine Öffnung rein, dass der Affe seine Hand reinzwängen kann, dass er die Nüsse greift, aber dann mit seiner Hand und den Nüssen nicht mehr rauskommt. Und ich höre das immer noch im Ohr, wie das so erzählt wurde. Und dann ist da so eine Giraffe, die zu diesem Affen sagt, der also auf diesen Trick reingefallen ist, lass die Nüsse los. Aber der Affe will das nicht. Der hält die Nüsse in der Hand und lässt sie nicht los. Das ist also Realität, so wie man Affen fängt. Er lässt sie nicht los. Er ist gefangen in diesem Fass. Lass die Nüsse los. Und dann kam der Mensch und hat ihn gefangen genommen. Wenn Jesus von Freiheit spricht und das damals den Juden gesagt hat und denen das nicht gefallen hat, dann ist es genau dieses Thema. Er spricht von Sünde. Also ein Wort, was wir heute vielleicht gar nicht mehr kennen. Ein Wort, was wir auch altmodisch vielleicht finden. Aber es ist etwas, was seit Anbeginn der Welt zwischen uns und Gott steht. Etwas, was uns trennt von Gott. Und wie der Affe versklavt ist in dem Moment und nicht loslassen kann, so sagt Gott, wer die Sünde tut, ja, der ist letztendlich versklavt daran. Er kann nicht anders handeln, sondern er lebt da drinnen. Ihr kennt vielleicht die Fehmarnsundbrücke. Und in dieser Brücke, in diesem Begriff Fehmarnsund, haben wir dieses Wort der Sünde. Und wenn wir uns das hier anschauen, dann seht ihr, also wenn ich da rüberfahren will, vom Festland auf die Insel, das ist eine sonnenreiche Insel, dann muss ich diese Brücke wählen. Es gibt in dem Moment keinen anderen Weg über diesen Sund, über diesen Graben. Und das ist das Bild, was Jesus letztendlich auch für dieses Bild der Trennung verwendet. Zwischen uns und Gott stimmt, hat etwas nicht gestimmt, seit Adam und Eva. Und dieser Graben, dieses Trennende, ja, es muss eine Verbindung geben. Und diese Verbindung ist letztendlich das, was Jesus den Menschen damals und heute auch anbietet. Wenn ihr zu mir kommt, dann will ich euch frei machen. Wenn ihr zu mir kommt, will ich euch den Weg zum Vater zurückzeigen. Amen. Denn das Urteil Gottes, und jetzt komme ich zu meinem Prüfbericht oder zu der Mängelliste, die ich ja schon erwähnt hatte. Paulus bringt es auf den Punkt. Und er sagt es den Leuten, die damals Christen geworden sind, also so wie ihr vielleicht, wir sind ja auch letztendlich, kennen vielleicht Gott auch noch nicht so lange. Und er sagt es den Menschen im Römerbrief, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Er sagt, alle sind schuldig geworden. Und wenn wir in die jetzige Situation schauen, in unsere Welt, dann herrscht doch Krieg. Dann herrscht doch etwas, wo wir denken, wie weit kann es der Mensch treiben, dass es dazu kommen muss, dass es Mord und Totschlag gibt. Wie weit? Und Leute, das ist ja kein Ausnahmezustand. Die Jahrhunderte, die Jahrtausende Situation wiederholt sich immer dieses kleine Muster. Es beginnt irgendwo im Herzen und es endet im Krieg, im Mord und Totschlag, so wie wir es gerade erleben. Und Gott kennt diesen Zustand der Menschen. Er sieht diesen jämmerlichen Zustand. Alle haben gesündigt. Alle sind von dieser Herrlichkeit abgefallen. Gott hat sich das nicht so gedacht. Aber Gott lässt uns nicht mit diesem Tiefbericht stehen. Alle sind von Gott abgefallen. Sondern er macht das Angebot, wen der Sohn des Höchsten einmal frei gemacht hat, der ist wirklich frei. Du hast die Freiheit, über diese Brücke zu gehen und du hast die Freiheit, Gottes Einladung anzunehmen. Und das ist letztendlich die Botschaft, so die erste Botschaft auch unserer Andacht gewesen. Gott liebt die Menschen. Er zeigt uns die Realität, in der wir stehen. Ja, vielleicht ist es eine Mängelliste. Vielleicht, wenn du mal in dein Herz schaust und ehrlich mit dir bist, sagst du, ja, stimmt. Da ist etwas im Argen, in meinem Herzen. Doch das Schöne ist, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wisst ihr, die Mängelliste bei meinem Auto, das ist ja reparabel. Und die Beziehung zum Vater, zu Gott, ist auch reparabel. Und letztendlich ist derjenige, ich will jetzt in diesem Bild bleiben, Jesus, der es repariert. Es ist Jesus, der unser Leben in die Hand nehmen kann, wie ein Kfz-Mechaniker mein Auto reparieren muss. Wenn du zu Jesus kommst, sagt er, gib es mir, ich mache es wieder gut. ich kenne den Zustand, ich kenne deine Mängelliste. Aber ich bin derjenige, der aus Liebe es wieder gut macht. Ich wünschte, der Kfz-Mechaniker macht auch aus Liebe alles wieder gut. Aber nee, ich muss es selbst bezahlen. Aber versteht ihr, so nicht bei Gott. Er hat dafür bezahlt. Ja? Er hat dafür bezahlt. Und das ist die Botschaft, die ich euch mit euch einfach mitgeben wollte, die wir vom Bundescamp euch mitgebracht haben. Frei sein heißt, wie ein Kind frei in die Arme seines Vaters läuft, so dürfen wir in Gottes Arme laufen.